Laut diesem Tweet also wird Diskriminierung aufgrund von Texturen und Frisuren, die historisch mit Rasse in Verbindung gebracht werden, verboten. In anderen Worten, Rasterlocken sind in Texas nun gesetzlich geschützt. Nicht genehmigte Ansichten über die Ukraine zu haben, sind es nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Was macht der Papa, wenn das Kind krank ist und er im Homeoffice sitzt? Als verantwortungsvoller Podcaster, man kippt Tucker Carlsons neue Episode Nummer 3 in Google Translate. So, los geht's. Hey, it's Tucker Carlson. Das Biden-Ministerium hat Donald Trump heute Nachmittag verhaftet. Sie haben ihn im Gerichtsgebäude von Miami angeklagt und ihm seine Fingerabdrücke abnehmen lassen. Das sind die ersten Schritte in dem Prozess, der darauf abzielt, Donald Trump für den Rest seines Lebens hinter Gitter zu bringen. Cable News übertrug jeden Moment davon live. Es ist beispiellos. Sie sagten, es uns scheinbar schockiert, aber sie waren nicht schockiert, denn sie wussten, dass das kommen würde. Jeder, der aufmerksam war, wusste, dass das, was gerade passiert, irgendwann passieren würde. Seit dem Februar 2016, dem 16., ist es unvermeidlich, dass Donald Trump auf den Blutfeind der größten und mächtigsten Organisation in der Menschheitsgeschichte trifft, nämlich die amerikanische Regierung. Sie erinnern sich vielleicht, dass es nichts war, was Trump über Einwanderung oder Handel mit China gesagt hatte. Vergewaltiger aus Mexiko. Das waren die Headlines, die das Jahr über die Zeitungen dominierten. Trump ist ein Rassist, haben sie geschrien. Stoppt ihn. Aber in Washington war das nur Rauschen. Nichts davon hat wirklich interessiert. Identitätspolitik interessiert das Establishment in Washington nicht. Was sie interessiert, damals wie heute, sind Invasionen, Besatzungen und Stellvertreterkriege, die entscheiden, welche Bevölkerungen gedeihen werden und welche sterben werden. Die Politik, die mit den Billionen Dollar einhergeht. Preisschilder, die im Laufe der Zeit die Bezirke rund um D.C. zu den reichsten Vororten der Welt in Washington gemacht haben. Darauf kommt es wirklich an. Und es ist offensichtlich, wenn man genau hinschaut. Alles andere, zum Beispiel die Schuldenobergrenze, spielt keine Rolle. Beide Seiten nehmen ihre Positionen ein, fangen an zu schreien. Aber wenn der Kongress beschließt, einen Krieg zu beginnen, egal wie dumm oder kontraproduktiv oder gar offensichtlich losgelöst von Amerikas Interessen, wenn das passiert, springen die Führer beider Parteien automatisch wie Zirkusclowns dahinter und bleiben dann manchmal jahrzehntelang dort. Sie verteidigen das, sie widersetzen sich gnadenlos allen Beweisen, bis endlich jemand Entwarnung gibt und sie anfangen können zuzugeben, dass es vielleicht doch keine so gute Idee war. Wir haben es gut gemeint, aber es hat einfach nicht geklappt. Die gute Nachricht ist, dass wir am Ende viele wichtige Lektionen gelernt haben. Normalerweise sagen sie so etwas, aber erst, wenn die Emotionen abgekühlt sind und die vernichtenden Details ans Licht kommen. Es soll eine Entschuldigung sein. Und es liegt auf jeden Fall an Ihnen, darauf zu warten, bis sie zählt. Aber bis dahin ist alles, was Sie bekommen, nun ja, bis dahin ist keine abweichende Meinung erlaubt. Das ist die oberste Regel in Washington. Nur Trump hielt sich nicht daran. Vielleicht kannte er die Regel nicht. Vielleicht war es ihm auch einfach egal. 7,5 Jahre später können wir auf den genauen Moment verweisen, als das Establishment in Washington beschloss, Donald Trump ins Gefängnis zu schicken. Dies ist aus der Debatte der republikanischen Kandidaten in Greenville, South Carolina.
We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. They lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction.
Okay. All right. We should.
Okay. Wir hätten nie im Irak sein sollen. Trump sagte, wir hätten den Nahen Osten destabilisiert. Und Trump sagte das, was die republikanischen Vorwahlkämpfer ebenfalls zu Schlussfolgern begannen. Nicht aber das, was Trump zu seiner heutigen Verhaftung brachte. Sie haben gelogen, hat er gesagt. Es gäbe keine Massenvernichtungswaffen. Und sie wussten, dass es keine gab. Einige in der Menge buhten, die meisten schwiegen, überrascht. Kann er das wirklich sagen? Er hat es gesagt. Und während er das sagte, besiegelte er sein Schicksal. Das war die eine Sache, die du nicht sagen darfst, weil es zu viele Leute auf beiden Seiten involvierte. Was bei diesem Thema eigentlich nur eine Seite ist. Hillary Clinton war dran schuld, aber genauso Paul Ryan. Alle waren schuldig. Sie alle wussten, dass sie alle gelogen hatten und Trump hassten sie als den, der sie entlarvt hatte. Danach war ziemlich klar, dass Präsident Trump es sehr schwer haben würde, die eigentliche Bundesregierung zu kontrollieren, selbst wenn er gewählt würde. Die Verantwortlichen für die meisten... Moment, sorry. Naja, die Verantwortlichen für die meisten des Establishments in Washington entschieden, dass Trump zu stürzen ihre wichtigste Lebensaufgabe sei. Ich muss sie immer sagen, es ist halt total holprig, zum Teil die Übersetzung. Ja. Dann gab es die andere Gruppe, die mit der Tarnkappe. Sie rannten auf Trump zu, nicht von ihm weg. Sie schmiegten sich an ihn an, schmeichelten sich bei dem Mann ein. Die, die intuitiv verstanden, dass Trump anfällig für Schmeicheleien ist. Und sie taten das, um die neue Regierung aus dem Inneren zu untergraben. Und man kann sie sofort erkennen, wer die Schmeichler waren. Die, die ihm am meisten schmeichelten, hassten ihn am meisten. Wir haben sie bei der Pressekonferenz im Flur, in den Pressekonferenzen in den Fluren des Weißen Hauses gesehen. Sie waren dort drüben und haben gesabbert mit ausgefeilter Selbsterniedrigung, als ob sie sich an einen Monarchen oder einen Gott wenden. Es war wie eine Szene aus dem Osmanischen Reich. Es war schmutzig und dekadent und es war falsch. Mike Pence, Nikki Haley, Mike Pompeo, Lindsey Graham. Sie schmeichelten Trump als visionäres Genie, bis zu dem Moment, als er die Macht verlor. Und dann enthüllten sie die wahre Agenda, wie immer die Kriegsagenda von Neocons. Und sie häuften sie mit maximaler Kraft an, wie Mike Pompeo zum Beispiel heute Morgen auf Fox News. Tucker spielt also Pompeos Kommentar dann ein, der sich zu den Dokumenten äußert, die Trump bei sich zu Hause hat liegen lassen. Und ich erinnere mich an Mike Pence. Ich werde diese Szene nie vergessen, wo er sagt, es sei die größte Ehre seines Lebens, unter ihm, Trump, zu dienen. Etwas in der Art. Und ich habe es ihm abgekauft. Und ich fand das aber auch krass. Ziemlich, mehr oder weniger, ja, sehr krass überzogen. Ja. Es ging in dem Kompliment nicht darum, dass er Vizepräsident wurde, was natürlich eine große Ehre ist. Aber der gesamte Fokus seines Kommentars lag eben auf Trump, unter ihm zu dienen, seinem Kabinett anzugehören. Das sei das Größte. Okay, weiter mit Tucker. Zukünftige Historiker, die hoffen, die Geheimnisse des Imperiums in Washington zu lüften, studieren diesen Clip, weil er alles auf den Punkt bringen wird. Derselbe Mike Pompeo, der heute Morgen im Fernsehen Donald Trump verhöhnt, dieser Typ arbeitete unter Donald Trump als CIA-Direktor und als Außenminister, also in den beiden mächtigsten Ämtern in der Bundesregierung. Und als er in diesen Ämtern arbeitete, hat Pompeo tatsächlich geschworen, die Agenda des Präsidenten zu unterstützen. Warum? Weil so eine Demokratie funktioniert. Sie wählen einen Kandidaten in dem Glauben, dass seine Kandidaten die Politik umsetzen werden, die sie für ihn in Bezug auf den Präsidenten gestimmt haben. Es geht um sie, den Wähler. Aber Pompeo hat das nicht getan. Er hat es nicht mal versucht. Wo immer er konnte, hat er Trumps Agenda für Frieden und weniger Intervention untergraben. Jede wache Stunde hat er damit verbracht, Krieg zu beschwören. Iran, Syrien, Russland, Nordkorea. Die Liste ist lang. Aber anstatt Trump zu sagen, dass er mit seinen Ideen nicht einverstanden ist, wie sein Mann tun würde, schmeichelte Pompeo Trump in der abartigsten und extremsten Form. Fragen Sie jeden, der damals im Weißen Haus arbeitete. Wer ist der Trump am wahrscheinlichsten täglich davon erzählt, wie gut aussehend, toll und genial er ist. Mike Pompeo war die einhellige Antwort derjenigen von uns. Die, die Pompeo live dabei sahen, bei seinem Niederwerfen vor Trump, werden das nie vergessen. Es war abstoßend. Und wie gesagt, ich musste auch an Mike Pence denken. Es war auch bis zum gewissen Grade abstoßend. Niemand mit Selbstachtung konnte so etwas tun. Aber Mike Pompeo schaffte es mühelos, voller Freude und Elan. Nein, dieselbe Person teilt den Zuschauern von Fox News mit, dass sie um die Sicherheit unserer Militär- oder Soldaten, Seeleute und Fliegermarines fürchtet, weil Donald Trump einige geheime Dokumente mit nach Hause genommen und sie nicht sofort in das nationale Archiv zurückgegeben hat. Mike Pompeo weiß, dass das eine Lüge ist, wie sein ganzes Leben in Washington. Washington ist eine Stadt, in der interne Memos über den Tag der Arbeit als klassifiziert eingestuft werden. Weil alles klassifiziert ist. Die Regierung ist klassifiziert. Mehr als eine Milliarde Bundesdokumente. Die meisten davon langweilig und sinnlos. Und keine Gefahr für jemanden. Und das Land. Moment, sorry, jetzt bin ich hier wieder. Das ist ja alles sehr, sehr verdruckst. Und die meisten davon langweilig und sinnlos und eine Gefahr für niemanden sind als geheim klassifiziert. Und niemand darf sie sehen. Auch sie als amerikanischer Staatsbürger nicht. Übrigens, keins dieser Geheimdokumente macht Amerika sicherer, genauso wenig, wie es die Covid-Regeln gemacht haben, um sie gesund zu halten. Nein, es ist ein Kastensystem. Das ist der Punkt und du bist der Unberührbare in dieser Hierarchie. Mike Pompeo weiß, dass jeder, der in Washington arbeitet, wo bin ich denn jetzt schon wieder hingerutscht? Mike Pompeo weiß, dass jeder, der in Washington arbeitet, weiß, wie viele Geheimdokumente wohl Dick Cheney mit nach Hause genommen hat, als er den Irakkrieg leitete, wie viele seine Frau gelesen hat. Niemand weiß die akkurate Antwort und es gibt keine Chance, jemals gegen Dick Cheney zu ermitteln oder seine Mitarbeiter zu verdrahten in seiner Gegenwart. Würde er je angeklagt? Natürlich nicht. Dick Cheney ist ein Neokon. Donald Trump ist es nicht. Dick Cheney unterstützt den Krieg gegen Russland. Trump nicht, das ist der Unterschied. Der Rest ist nur eine Ablenkung. Die Strafverfolgung von Donald Trump ist offensichtlich politisch motiviert. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes Joe Bidens wichtigster politischer Gegner und zieht derzeit über 60% der republikanischen Wähler in seinen Bann. Das hat noch nie ein Präsident gewagt. Er nutzt die Strafverfolgungsbehörden, um seinen wichtigsten Gegner einzusperren. Und das passiert gerade. Jeder, der das leugnet, lügt sie an. Aber eigentlich ist es noch schlimmer, dass die Strafverfolgungen gegen Trump nicht nur politisch, sondern auch ideologisch motiviert ist. Niemand durfte in diesem Land die Macht haben und seine Kriege kritisieren. Man wird disqualifiziert, wenn man das weitermacht. Man kommt ins Gefängnis. Das ist die Botschaft, die die Washingtoner Partei sendet, die beide Parteien senden, wie zum Beispiel so viele Republikaner wie der angeblich konservative Gouverneur von Texas, Greg Abbott, der den Tag gestern damit verbrachte, die Zerstörung des amerikanischen Justizsystems völlig zu ignorieren. Stattdessen unterzeichnete er einen äußerst wichtigen Gesetzentwurf namens Crown Act, der laut dem feierlichen Tweet, den Abbott zum Gedenken verschickte, Diskriminierung aufgrund von Texturen und Frisuren verbieten wird, die historisch mit Rasse verbunden sind. Laut diesem Tweet also wird Diskriminierung aufgrund von Texturen und Frisuren, die historisch mit Rasse in Verbindung gebracht werden, verboten. In anderen Worten, Rasterlocken sind in Texas nun gesetzlich geschützt. Nicht genehmigte Ansichten über die Ukraine zu haben, sind es nicht. Das ist okay für die meisten gewählten Republikaner. Sie finden Trump ermüdend und peinlich. Sie werden nicht traurig sein, wenn er im Gefängnis stirbt. Aber was ist mit den Wählern? Was lernen sie daraus? Nun ja, die meisten lernen, dass sie überhaupt keine Macht haben, weil sich niemand für sie interessiert. Im Gegensatz zu unserer Elite wissen sie das, denn sie wissen, wie es hier aussieht. Haben sie es gesehen? Wer ein paar Tage Zeit im Sommer hat, um herauszufinden, soll es tun, einen Roadtrip machen und so, kann sich selbst davon überzeugen. Fahren Sie 500 Meilen in eine beliebige Richtung und schauen Sie sich um, wie sieht es im Land aus. Es sollte großartig aussehen. Die Bundesregierung gab im vergangenen Jahr 6,5 Billionen Dollar aus. Das ist mehr, als jemals eine Regierung ausgegeben hat, um das Mindeste zu schließen. Und das Mindeste, was daraus zu schließen wäre, dass man makellose öffentliche Straßen sieht. Aber nein, das ist nicht der Fall. Überall gibt es Schlaglöcher, Absperrungen. Sieht aus wie in Tegucigalpa, bevor die Chinesen beschlossen, die Infrastruktur von Honduras wieder aufzubauen. China kauft unsere Straßen nicht, deshalb fallen sie auseinander. Man würde glauben, die Menschen, die man auf dem Roadtrip sehe, sehen glücklich und wohlhabend aus. Immerhin sind wir ein sehr reiches Land. Man würde denken, nicht so viele Drogenabhängige zu sehen. Aber man sieht sie an Fensterläden, Geschäften, Fassaden in den Kleinstädten umherschlendern und man fragt sich, ob man das alles sieht. Nee, und man fragt sich, wenn man das alles sieht, wohin das ganze Geld geflossen ist. Es ist nicht hier, sondern in Washington. Es liegt in Fairfax im London County und in den perfekt gepflegten Vorgärten. Ein großer Teil davon ging in die Ukraine zu Zelensky und seinen Freunden. Nicht, weil sie dafür gewählt hätten, sondern weil Joe Biden und seine vielen Freunde von Chuck Schumer über Mitch McConnell bis hin zu Paul Ryan und jedem einzelnen Nachrichtenmoderator und dem gesamten Fernsehen das glaubt, dass die Ukraine, ihre Grenzen, ihre künftige Infrastruktur wichtiger sind als die Stadt, in der sie leben. Und es ist offensichtlich, alle mit Macht glauben das. Mit der Ausnahme von Donald Trump. Und egal, was sie über ihn denken möchten, Donald Trump ist der einzige Mann, der tatsächlich die Chance hat, Präsident zu werden und der sich von Washingtons langjähriger, sinnloser Kriegsagenda distanziert. Und aus diesem einen Grund versuchen sie, Trump auszuschalten, bevor sie ihn wählen können. Und das ist es, was mich mehr aufregt als alles andere, was in der amerikanischen Politik in ihrem Leben passiert. Selbst wenn sie nicht vorhaben, für Donald Trump zu stimmen, selbst wenn sie lieber sterben würden, als für ihn zu stimmen. Das ist ihr Recht. Sie sollten sich dennoch eines klar machen, dass unsere Demokratie nämlich zerstört wird. Demokratie bedeutet, dass jeder das Recht hat, den Kandidaten zu unterstützen, den man will. Selbst Kandidaten, die keinen Krieg mit Russland wollen. Diese Zerstörung sollte sie nachts wach halten. Ja, Donald Trump ist ein Mann mit Fehlern, aber seine Sünden sind geringfügig im Vergleich zu denen seiner Verfolger. In diesem Leben können wir uns unsere Märtyrer nicht aussuchen. Wir können unsere Prinzipien wählen. Und Amerika steht auf dem Spiel. Halleluja, was ein Ritt durch den Google Translate. Acker. Ah ja, hauen was raus. Aber das ist ein toller Satz hier am Ende. Ja? Wir können uns in diesem Leben unsere Märtyrer nicht aussuchen. Wir können nur unsere Prinzipien wählen. Well said, Taka. Er hat übrigens gerade, lasst mich schauen, das Video kam heute Nacht um Ortszeit Mitteleuropa, also um 3 Uhr nachts heute Nacht kam es raus. Quatsch, nein, um Mitternacht. Nee, um 1, so. Und hat aktuell auf Twitter 27,8 Millionen Views. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wir sehen. Goodbye.